gehört, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Das hatten wir letzte Woche schon mal. Ihr erinnert euch, von Elia haben wir gehört. Und als Lehrer ist es immer gut, wenn man Dinge wiederholt, damit sich das festigt. Und von daher wechseln wir jetzt mal so ein bisschen die Perspektive. Wir sind ein bisschen früher mit Mose dran als Elia und wir wollen trotzdem uns Gott anschauen und ihn kennenlernen. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so ein Freundebuch, ob ihr das früher auch hattet. Da kann man dann ja reinschreiben, dann kriegt man das, so heiße ich, wann ist mein Geburtstag und so. Das gibt es in der Schule immer ganz viel und ich habe auch schon ein paar Mal reingeschrieben. Aber um jemanden kennenzulernen, reicht das ja nicht. Das ist ja nur so ein Überblick, die wichtigsten Daten vielleicht, die ich habe, was ist die Lieblingsfarbe und Lieblingstier und solche Sachen. Aber wenn wir jemanden kennenlernen wollen, dann müssen wir Zeit mit ihm verbringen. Echte Gespräche führen, also am Leben teilhaben. Dadurch lernt man sich kennen, dann weiß man, wie ist die Person, wie lebt er, was denkt er, womit geht er um, was bewegt ihn. Und Timo hat uns das letzte Woche vorgestellt, Gottes Herrlichkeit, wenn ihr euch erinnert, die drei Punkte, dass man ihn in den Tiefpunkten erlebt, dass seine Herrlichkeit wie ein sanftes Wehen ist, dass es Korrektur und Ausrüstung gibt. Und es hat ganz klar auf Jesus hingeführt, letzte Woche schon. Und genau das soll es heute auch sein. Genau, denn unser Gott ist derselbe. Das war letzte Woche so, das ist diese Woche so, das ist nächste Woche so und in Ewigkeit. Und von daher würde ich gerne einen kurzen Kontext geben. Also ihr wisst, Israel ist aus Ägypten raus. Sie sind unterwegs. Sie wollen in das Land Israel, ins gelobte Land einziehen. Gott schließt einen Bund mit dem Volk. Und Mose trifft Gott das nächste Mal. Nämlich dazwischen gibt es noch ein Treffen, wo er das erste Mal die 10 Gebote bekommt, auf dem Berg Sinai. Und auch da, 40 Tage, 40 Nächte, ist Mose auf dem Berg, begegnet Gott, verbringt Zeit mit ihm. Auch die Zahl wiederholt sich, das hatten wir bei Elia. Er kommt dann wieder, dann sieht er das goldene Kalb, was angebetet wird, was überhaupt nicht ist. Es soll einen Neustart geben. Und Mose bittet Gott, dass er vergibt, dass er sozusagen nicht einen Neustart macht mit ihm selber, sondern dass er weiterhin treu ist. Es gibt natürlich trotzdem letztendlich eine Strafe oder eine Konsequenz und Mose sagt sogar, ich wäre sogar bereit aufzugeben. Ne? Hauptsache, du führst das Volk in das gelobte Land. Und er fordert Gott sozusagen auf, seine Gunst zu zeigen und sein Volk zu führen. Also Mose ist ein Mensch, der schon enorm viel mit Gott erlebt hat. Von 2. Mose, die erste Begegnung am Dornbusch, bis hierhin. Und in dem Sinne kannte er Gott schon ein Stück weit. Er ist der Gott von Abraham und von Jakob. Und er kennt vielleicht Gott als El Shaddai, also als Gott der Götter, der höchste Gott, oder als El Elyon oder El Olam, der ewige Gott. Aber das reicht ihm gar nicht. In 2. Mose 33, Vers 18, dann nennt er das ja, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Also ich möchte mehr. Das reicht mir nicht, dieses Hören sagen. Es reicht mir nicht ein Freundebuch, was andere von dir erzählen. Mein Vater hat an dich geglaubt. Ich will selber an dich glauben. Ich will dich kennenlernen. Und darum soll es heute einfach gehen. A.W. Tozer hat mal gesagt, wir werden wie das, was wir anbeten. Also so, wie wir uns was vorstellen. Das heißt, wenn du jetzt mal überlegst, wie denkst du über Gott? Ist Gott wirklich so, wie du über ihn denkst? Und ist das der Maßstab? Oder brauchen wir einen anderen Maßstab? Vielleicht sein Wort. Nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall sein Wort. Und im Neuen Testament kommt das ganz häufig vor, dass Jesus sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Wo Jesus Gottes Herrlichkeit auf die Erde bringt und zeigt, wie Gott wirklich ist, wie sein Vater im Himmel ist. Hast du dir schon Zeit genommen, ihn intensiv kennenzulernen? Also dass du dir Zeit genommen hast, wirklich sich mit ihm auseinanderzusetzen. Das ist absolut notwendig. Und da wollen wir jetzt einfach einsteigen. Ich bitte euch einmal aufzustehen für den Bibeltext, wenn ich ihn vorlese. Es steht in 2. Mose 34. Ich lese ab Vers 4 bis 7. So hieb er denn 2 steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die 2 steinerne Tafeln in seine Hand. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten. Herr Jesus, wir wollen dir heute begegnen in deinem Wort. Du bist das Wort, was auf die Erde gekommen ist. Du bist wieder zurück zum Vater gegangen im Himmel und du hast uns dein Wort, die Bibel, dagelassen, dass wir daraus lesen und lernen dürfen. Und wir bitten dich, dass du jetzt dein Wort segnest, dass du zu uns sprichst, dass du unser Herzen dafür bereit machst, dir zu begegnen und deine Herrlichkeit zu erleben ein Stück weit. Amen. Also Mose macht sich früh auf. Das ist auch schon mal gut, sagt er, früh morgens anfangen, keine Zeit verlieren. Und Gott begegnet ihm und nennt, was macht er zuerst? Seinen Namen. Zweimal. Jahwe, Jahwe, Gott. Wenn etwas doppelt genannt wird, dann heißt es, das ist was Wichtiges. Das ist nicht nur einfach dahergesagt, sondern ich möchte dir zeigen, wer ich eigentlich bin. Unser Gott hat also einen Namen. Er nennt sich, stellt sich nicht vor, ich bin hier der Gott der Götter, ich bin der Chef oder weißt du ja, ich bin der Gott von Abraham, von Isaak und von Jakob. Nein, er stellt sich mit seinem Namen vor. Er ist total persönlich, er ist beziehungsorientiert. Er möchte, dass Mose ihn wirklich kennenlernt. Das hat er damals schon gesagt, in 2. Mose 3, Vers 15, dass er so genannt werden will. Von Generation zu Generation soll ihn sein Volk mit Jahwe ansprechen. Und Silas hat es ja vorhin schon gesagt, Jahwe, wenn man das versucht so zu übersetzen, heißt es, ich bin der Ich Bin. Oder man könnte auch sagen, ich werde der sein, der ich sein werde. Oder ich bin, der ich sein mag. Oder man kann es nicht ganz in deutsche Worte fassen. Was da aber drin steckt, ist, dass er dauerhaft das derjenige ist, wer er ist. Konstant und unerschütterlich. 24/7. Jeden Tag die Woche. 365 Tage im Jahr. Und ohne Ende. Gott ist, wie er ist. Und das bleibt so. Und das ist auch ein guter Trost und es ist Zuversicht, wenn wir wissen, hey, Gott verändert sich nicht. Er ist so, wir können uns komplett auf ihn verlassen. Und so wie er Mose begegnet, möchte er auch dir begegnen. Er wartet auf dich, dass du bereit bist, ihm zu begegnen und ihn wirklich kennenzulernen. Vielleicht da einen kurzen Einschub, warum muss Gott seinen Namen sagen? Hätte es nicht gereicht, wenn er sagt, ich bin Gott? Es ist ja nun mal so, dass es viele Götter gibt. Es gibt mehrere Bibelstellen, wo das auch drin steht, wobei Gott und Götter in dem Fall nicht auf der gleichen Ebene sind. Die vielen Götter, für denen häufig die Rede ist, sei es Paulus auf dem Areopag in Athen, sagt, ihr habt viele Tempel, ihr habt viele Altäre, ihr betet viele Götter an, aber es gibt diesen einen Altar, der ist für den unbekannten Gott. Das ist der richtige, der einzig wahre Gott, dem wollen wir begegnen. Diese Götter, das sind erschaffene, unsichtbare, reale, geistliche Wesen, die es gibt. Wir können auch sagen, vielleicht Götzen oder Dämonen oder je nachdem, wie man was darunter fassen will. Aber die gibt es. Ne? Die Aschera haben wir letzte Woche gehört, den Baal, der angebetet werden soll oder wollte. Aber Jahwe, das ist der Unterschied, ist der unerschaffene Gott, der unerschaffene Schöpfer. Und er thront über allen anderen Göttern, steht in Psalm 82. Keiner ist wie er, keiner ist vergleichbar. Psalm 86, Vers 8. Gott ist aber nicht nur einfach Gott und Herr, sondern er ist wirklich Jahwe. Er sucht die Beziehung. Er ist ein persönlicher Gott. Und nicht, weil ich mir ihn persönlich vorstelle, sondern weil er so ist. Und in Jesus wird Jahwe sogar Mensch. Also sich das vorzustellen, zu allen anderen Göttern muss man hinkommen und irgendwas opfern, irgendwas bringen und irgendwie versuchen, die Gunst zu erlangen. Aber er ist der Gott, der zu uns gekommen ist und dadurch Beziehung ermöglicht. In Johannes, im ersten Kapitel, Vers 14 steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit, als eines Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Gott sucht die Beziehung. Und dann steht in Johannes 17, Vers 26, ich habe deinen Namen offenbart, ich habe ihn kundgetan, ich habe es mitgeteilt, wer du bist. Er nennt uns sogar seine Freunde. Also es ist eine ganz andere Beziehung zu Gott möglich, als wenn das irgendein ausgedachter Gott ist oder irgendwie ein Dämon, der dahinter steckt, der angebetet werden will. Wisst ihr eigentlich, was Jesus übersetzt heißt? Weiß das jemand? So, das ist ja im Hebräischen Yeshua oder Joshua. Das heißt, Jahwe rettet. Er kommt auf die Erde, um zu retten. Da kommen wir später nochmal ein bisschen genauer drauf, aber das ist natürlich eine enorme Aussage. Jahwe rettet. Nicht wir müssen uns retten, sondern er regelt das Ganze. Also damals beim brennenden Dornbusch, da begegnet Mose ihm und er fragt, ja, was soll ich denn sagen? Wer schickt mich denn? Und im Hebräischen gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal fragt man Mishemcha, das heißt dann, wie heißt du, also wer bist du? Man stellt sich vor, ich bin Daniel oder ich bin Kai oder ich bin Micha oder wie auch immer. Er fragt aber Mashemo, was heißt, was bedeutet dein Name? Also was soll ich sagen? Wer ist das? Wer bist du eigentlich? Und dann sagt er das ja, dass er als Jahwe angesprochen werden möchte. Er ist, der er ist. Und was ist dann sein Kern? Silas hat es auch schon ein bisschen benannt. Das sind dann diese ganzen Punkte, die ich vorhin auch vorgelesen habe und die wir gleich Stück für Stück durchgehen. Barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt, der vergibt, der gerecht ist, der erzieht. Und das Alte Testament ist ja letztendlich sowas wie eine Endlosschleife. Immer wiederholen sich die ganzen Geschichten, Nähe zu Gott, Entfernung von Gott. Die Israeliten bekennen und bereuen das, was sie getan haben. Sie suchen, Gott erbarmt sich bis zu diesem Wendepunkt, als Jesus kommt. Und dann braucht es dieses ganze Opferritual nicht mehr. In Jesus findet das ein Ende. Christus Victor, Jesus ist Sieger. Und Mose möchte das damals schon wissen, bekommt aber gar nicht die richtige Antwort. Die kriegt er erst jetzt. Also deutlich später, nach den ganzen Plagen, nach dem Auszug, nachdem sie mit dem Volk schon ein Stück weit gegangen sind. Und jetzt gehen wir diese Verse einmal durch. Hast du es an? Ja, ne? Genau, das Erste, was Gott nennt, ist barmherzig und gnädig. Auch hier, das, was zuerst genannt wird, ist natürlich das Wichtigste. Wenn wir uns vorstellen, dann achtet vielleicht einfach nächstes Mal drauf, wenn ihr jemanden kennenlernt oder von euch erzählt, was sagt ihr eigentlich als Erstes? Was ist euch das Wichtigste? Und Gott sagt, ich bin barmherzig und gnädig. Haben wir vorhin auch schon gehört. Die Gnade steht und thront über allem. Im Hebräischen ist das Rahum Vahanum. Und wenn man die beiden Wörter sich genau anguckt, ist das Rahum ist ein Gefühlswort. Ein Gefühlswort, was sagen kann, man könnte sagen, es ist mitfühlend. Es ist eine intensive, tiefsitzende, mütterliche Liebe, voller Erbarmen. Kennt ihr die Geschichte mit Salomo und den zwei Frauen? Die haben ja dieses Neugeborene, das eine Neugeborene stirbt und das andere nicht. Und dann gibt es Streit und dann versuchen sie es zu regeln. Und Salomo hat die Idee, okay, wir machen Hälfte, Hälfte, dann seid ihr beide zufrieden. Aber die Mutter, die echte Mutter ist, sagt bloß nicht, das Kind soll leben. Also lieber der anderen Frau geben, als dass es stirbt. Und Salomo merkt dann, okay, das ist die echte Mutter, weil sie diese Liebe zu diesem Kind hat. Und genauso ist Gott, wenn er sagt, barmherzig. Das Aktionswort Hanun ist dann Gnade oder Gunst erweisen, in der Not helfen, etwas tun. Es gibt so eine Geschichte im zweiten Könige-Buch, von dem haben wir letztes Mal sogar gehört, den sollte Elia ja salben als König, nämlich Hazael, König über Aram. Der bedrängt Israel und will Israel vernichten. Und dann steht hier in Kapitel 13, Vers 23. Aber der Herr war ihnen gnädig, erbarmte sich über sie und wandte sich ihnen zu, wegen seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Er wollte sie nicht vernichten, verstieß sie nicht vor seinem Angesicht bis dahin und Hazael, der König von Aram, starb. Also Hanun ist ein Aktionswort, Gott tut etwas, er kommt zur Hilfe in der Not. Und wenn man beides zusammentut, dann ist es die grundlegende Identität von Gott, sich zu erbarmen. Also einmal das tiefsitzende Gefühl für uns, aber dann auch das Einschreitende. Das kennen wir zum Beispiel auch von der Geschichte von Jona, mit den Nineviten. Gott beauftragt ihn ja, er soll hingehen und sagen, das ist nicht in Ordnung, wie die Nineviten sich verhalten, in 1. Jona 1, Vers 2. Er macht das ja nicht. Letztendlich passiert es, er landet ja doch da und die Nineviten kehren um und bereuen das Ganze. Und was macht Gott? Er kehrt auch von seiner Entscheidung um. Nicht, dass er vorher falsch gelegen hätte, aber er lässt sich davon bewegen, dass die Menschen sagen, okay, wir haben hier falsch gehandelt. Und er wendet sich ihnen wieder zu. Also im Hebräischen steht da das Wort nacham, also bedauern oder bereuen, emotional bewegt sein. Gott lässt sich davon bewegen, wenn wir etwas bereuen und wenn wir sagen, oh, ich bin auf dem falschen Weg. Das war nicht richtig, was ich getan habe. Und dann das Verrückteste ist ja dann in 4 Vers 2, wo Jona das nochmal wiederholt. Ich lese euch das einfach mal vor. Das kommt nämlich immer wieder, diese ganze Textstelle, es wird häufig zitiert oder der Inhalt wieder genommen. In Kapitel 4, Vers 2 sagt Jona, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil bereuen lässt. Der kannte Gott schon so und er wusste, wer er ist. Deswegen ist er ja nicht hingegangen. Er wollte das einfach gar nicht, dass da vielleicht die Möglichkeit bestehen, dass die Nineviten umkehren. Und auch im Neuen Testament, wenn Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben, oder die Sonne geht über allen auf, über Gerechten und Ungerechten, oder die 10 Aussätzigen, die kommen und rufen, erbarme dich. Und Jesus reagiert, oder Bartimäus ruft, erbarme dich, Sohn Davids. Und was macht Jesus? Er geht nicht vorbei, sondern er lässt sich davon bewegen, weil das seine Identität ist, sich zu erbarmen, zu hören und zu tun. Und dann kommen wir zu der Frage, wie kommst du zu Gott? Kommst du, wenn du ihm begegnest, mit dem, was du getan hast, an guten und schlechten Dingen? Oder sind das die Umstände, die dich zu Gott treiben? Oder ist es das Leid, was du erfährst? Oder begegnen wir Gott in dem Bewusstsein, wer er ist? Sind wir uns dessen klar und bewusst, wenn wir mit ihm reden im Gebet? Wir sollen zuversichtlich vor Gottes Thron kommen, voller Vertrauen, aber auch voller Verletzlichkeit und Liebe. Und Johann hat es vorhin schon gebetet, wir sollen auch Nachahmer Gottes sein, steht in Epheser 5, Vers 1. Das heißt, wenn Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben, müssen wir uns vielleicht fragen, wer ist denn gerade aktuell so mein Feind? Mit wem habe ich Schwierigkeiten? Oder wir sollen barmherzig sein, wem gegenüber müsste ich vielleicht etwas mehr Barmherzigkeit zeigen? Nicht, dass es aus uns herauskommt, aber dass uns das einfach bewusst ist. Dann geht es weiter mit langsam zum Zorn. Vielleicht erinnert ihr euch nochmal an die Predigt letztes Jahr, da ging es um die Sinnesorgane Gottes und da war das mit der Nase. Hebräisch ist das Erek Apayim, was so viel heißt wie Geduld, Tiefluft und Selbstbeherrschung. In Sprüche 16, Vers 32 steht, besser geduldig sein als ein Held, besser selbstbeherrscht als seine Eroberer. Also Gott ist langsam zum Zorn, aber er ist auch langsam zum Zorn. Gottes Zorn wird über 600 Mal in der Bibel erwähnt. Eine Stelle zum Beispiel Jesus im Tempel, wo er die ganzen Geldwechsler und die ganzen Händler vertreibt. Man sieht Gottes Zorn, nur der riesige Unterschied ist, wenn wir zornig sind, dann sind wir meistens verletzt, unser eigenes Ego. Uns ist jemand auf die Füße getreten, wir haben nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die wir verdienen oder wie auch immer. Und bei Gottes Zorn ist es aus elterlicher Liebe heraus. Für seine Kinder. Und zwar die Dosierung ist dann immer genau die richtige. Zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge. Wo und wie und wann. Also Gottes Zorn ist durchdacht, bewusst und absichtsvoll. Er ist weiterhin Liebe, steht ja in 1. Johannes 4, Vers 8. Aber der Zorn ist die Reaktion auf manches Verhalten. Auch da wieder denken wir an Ninive, wenn wir vom Propheten Nahum lesen, das sind ca. 150 Jahre später, da ist das Maß dann voll. Also das, was er an Gnade und Geduld gewährt hat den Niniviten, damit sie ihr Leben verändern, irgendwann ist es aufgebraucht. Das heißt, Gott kommt zum Zorn, wenn das Maß voll ist. Und sein Zorn ist manchmal gegenwärtig, so wie damals, Ninive gibt es nicht mehr. Manchmal ist sein Zorn oder meistens zukünftig. dann wird manches noch gerichtet werden, was war, was vielleicht gerichtet werden muss am Tag des Herrn. Oder sein Zorn ist aktiv. Da gibt es diese Geschichte mit dem Usa, der die Bundeslade retten will, weil die kurz vorm Umfallen ist und sagt, ist er tot. Das ist aktiver Zorn. Oder passiv, Gott geht einfach einen Schritt zurück und sagt, okay, du hast dich so entschieden, trag die Konsequenzen. Römer 1, er lässt sie dahin gehen in ihren falschen Begierden, in ihren Ideen, was sie machen wollen. Letztendlich ist es trotzdem wichtig zu wissen, dass Gott zornig werden kann. Und gleichzeitig ist Jahwe gerecht. Er ist der gerechte Richter, Psalm 7, Vers 12. Er kümmert sich und in Römer 12, Vers 19 steht, wir sollen Gott Raum geben, dass er zornig ist, dass er gerecht richtet. Nicht wir sollen das machen. Das fällt uns wahrscheinlich schwer, weil wir ja direkt betroffen sind in manchen Situationen. Aber zu sagen, okay, ich bin da gar nicht für zuständig. Ich soll dir nachfolgen. Das heißt, was musst du vielleicht da heute hören? In Jakobus steht, wir sollen schnell hören, aber langsam reden und langsam zum Zorn sein. Wir sollen geduldig sein, uns nicht ärgern. Es geht weiter. Reich an Gnade und Treue. Auch hier eine Wiederholung. Gnade wird wiederholt. Es ist also wichtig. Im Hebräischen haben wir die Wörter Hesed und Emet. Hesed für Gnade heißt sowas wie unerschütterlich oder unerschöpfliche Liebe. Also ein Fass ohne Boden. Bundestreue könnte man sagen als Begriff. Oder Emet ist sowas wie Wahrheit, vertrauenswürdig, Verlässlichkeit. Diese beiden zusammen ist Gottes Loyalität. Er hört nicht auf, uns zu lieben. Bis zum Ende geht er weiter. Ist treu. Vielleicht als Abhängigkeit voneinander. Gottes Gnade ist seine Treue und Gottes Treue ist seine Gnade. Die bedingen einander. Das gehört zusammen und lässt sich nicht voneinander trennen. Jesus ist Hesed und Emet in Person. Er ist die Gnade und die Treue. Oder die Liebe und die Wahrheit. Je nachdem, wie man die Wörter dann übersetzt. Kennt ihr die Geschichte mit Abraham, wo er mit Jahwe den Bund schließt und dann mit den Tierkadavern die legen und dann müssen sie ja durchgehen? Das war früher sowas wie diese Bundestreue, wie ein Versprechen und ein rechtssicherer Vertrag. Und dann wurde gesagt, ne, wir halten uns beide dran, dann gibt es Segen, sagt Gott, oder es gibt halt Fluch. Aber wenn man das genau liest, geht gar nicht Jahwe mit Abraham dadurch, sondern Jahwe geht alleine durch. Das heißt, er sagt, ich bin für beide Seiten zuständig und ich erhalte beides. Also ich bin dafür zuständig, dass das eingehalten wird, was wir hier schließen, diesen Vertrag, diesen Bund, den wir eingehen. Und er regelt das mit der Sünde von alleine, mit der ewigen Trennung von Gott. Das machen nicht wir, das hat er schon längst geregelt. In Jesus selber hat er das geregelt. Deswegen ist Jesus Gnade und Treue in Person und gibt uns dadurch eine lebendige Hoffnung über den Tod hinaus. Steht in 1. Petrus 1, Vers 3. Ja, wir dürfen uneingeschränkt Gutes erwarten von ihm, weil er diesen Weg gegangen ist. Er hat die Welt überwunden und dafür sind nicht wir zuständig. Das ist Gottes Charakter, treu sein, 2. Timotheus 2, Vers 13, da steht da, er bleibt treu, er kann sich selber nicht verleugnen, selbst wenn wir untreu sind. Gott bleibt treu. Und das ist sein Geschenk an uns, diese unerschütterliche Treue. Und auch hier wieder die Frage an uns selber als Nachahmer, wo bist du gerade herausgefordert, treu zu sein? Wo sind Schwierigkeiten? Vielleicht in der Ehe treu zu bleiben, in der Familie mit den Kindern, in der Gemeinde, bei Freunden, auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft. Dann geht es weiter mit Gnade bewahrt an Tausenden. Hier haben wir wieder das Wort Hesed, also Gnade, wieder eine Wiederholung. Also es ist wichtig, es ist ein entscheidender Punkt. Und das Wort bewahren, da steht Nazar, das heißt also bewahren oder behüten. Da muss ich einmal vorlesen aus Psalm 40, Vers 12, da steht das. Da wird der Begriff nämlich genauso benutzt. Da steht, Du, Herr, wirst dein Erbarmen nicht vor mir zurückhalten. Deine Gnade und deine Treue werden beständig mich behüten. Das heißt, grenzenloses Erbarmen, grenzenlose Gnade und Treue. Nicht von uns heraus, sondern von ihm. Und dann geht es im Text weiter. Der Schuld vergeben und Sünde vergibt. Für Schuld steht das hebräische Wort Avon, was jedes schlechte Verhalten meint. Für Vergehen steht Pesah, was Gesetzesübertretung meint. Das ist also ein juristisches Wort, wenn man irgendwas verbrochen hat. Oder bei für Sünde steht Hatat. Das kennt man meistens, Ziel verfehlen. Das heißt, alle drei Begriffe werden genannt, damit auch jeder Bereich wirklich abgedeckt ist. Es gibt kein irgendwie Schlupfwinkel, wo wir sagen können, naja, aber das wurde bei ja nicht abgesprochen, das stand nicht im Vertrag, sondern jede Schuld, jedes Vergehen, jede Sünde, aber dann steht nicht bestraft, sondern vergibt. Jahwe vergibt, da steht das hebräische Wort Nazar, was sowas wie erheben, tragen oder nehmen bedeutet. Jesus hebt die Sünde mit ans Kreuz, er trägt sie auf seinen Schultern. Er vergibt jede Schuld, jedes Vergehen, jede Sünde. Jesus als das Lamm Gottes steht auch in Johannes 1, Vers 29, als Johannes Jesus sieht, wer da kommt, dann ist Jesus Gottes Lamm, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Das ist das Kreuz, deswegen ist das so absolut zentral. Aber es war ja nicht erst mit dem Kreuz so, sondern es fing ja schon von vornherein an, dass das Gottes Charakter ist. Er ist so, er vergibt. In Micha 7, Vers 18 bis 20, da steht, wer ist ein Gott wie du? Der wusste auch Bescheid, der vergibt, der verzeiht, der nicht für immer zornig ist, der sich erbarmt. Also Vergebung ist sein innerstes Wesen. Und Douglas Stewart hat mal gesagt, er vergibt nicht widerstrebend, weil es muss, oder wenn man mit den Kindern spricht, weil sie sich zu Hause gestritten haben, so komm, jetzt vertragt ihr euch wieder, reicht die Hand oder gebt euch einen Vertragungskurs und dann ist gut, sondern Gott vergibt nicht widerstrebend, sondern eifrig und bereitwillig. Und dann steht er trotzdem, er ist nicht ungestraft. Es ist nicht so, dass Gott sagt, okay, alles gut, ich drücke ein Auge zu, sondern er ist absolut gerecht. Sünde ist nicht akzeptabel. Es funktioniert nicht miteinander. Und das ist das Gute, dass er vorher sagt, aber ich vergebe. Ja, aber er lässt auch nicht ungestraft. Wenn jemand keine Vergebung will oder braucht, wenn er meint, ich habe es gar nicht nötig, die anderen sind sowieso schuld, also es liegt gar nicht an mir, oder absichtsvoll Böses zu tun, dann muss man manchmal davon Gottes Zorn ertragen. Und dann wird man getroffen. Und dann, aber auch hier die Erinnerung, Gottes Zorn ist durchdacht, bewusst und absichtsvoll. Es hat immer das Ziel Heilung und Erneuerung. Gott möchte nicht, dass das ist einfach nur, der Blitz soll dich treffen und dann ist alles zu Ende, sondern er möchte mit seinem Zorn etwas erreichen, dass eine Veränderung passiert. Dass Umkehr geschieht, weil er sich erbarmen möchte. Er möchte, dass die Leute bereuen und merken, hey, ich bin auf dem falschen Weg. Da bin ich falsch abgebogen oder wie auch immer. Er ist bereit, weil das einfach sein Wesen ist. Eine Welt ohne Böses, darauf müssen wir noch ein Stück warten. Aber es bleibt nichts ungestraft. Jetzt könnte man ja sagen, hey, es bleibt nichts ungestraft. Also das heißt, wenn ich jetzt doch was falsch mache, ich habe meine Kinder nicht richtig behandelt oder meiner Frau nicht die Aufmerksamkeit gegeben, die sie verdient und benötigt, dann wissen wir, 1. Johannes 1, Vers 9, wir brauchen keine Angst haben, sondern, was steht da in 1. Johannes 1, Vers 9? Weiß das jemand?
So wie wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld.
Ja, und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das spricht er uns zu. Ja, also, es bleibt nichts ungestraft. Wenn Jesus unsere Sünden getragen hat, dann wurde er da schon für bestraft. Dann müssen wir sie selber nicht tragen. Aber wenn wir das nicht annehmen, dann irgendwann gibt es halt die Konsequenz dafür. Irgendwann wird sie, wenn es nicht aktiv ist, der Zorn Gottes, also nicht gegenwärtig, dann zukünftig. Und weil Jahwe vergibt, gibt es Rettung. Und weil er gerecht ist, gibt es eine neue Welt. Das heißt, das ist das Evangelium von Anfang an. Das beginnt nicht erst im Neuen Testament. Das ist grundlegend so. Gott, der Vater, ist also nicht wie man das manchmal in Karikaturen sieht oder so, irgendwie der alte Gott, der da ist oder griesgrämig ist und Jesus regelt alles, sondern Hand in Hand, von Anfang an zusammen, nur gemeinsam. Und dann kommt noch der schwierige Abschluss, wenn da steht, jetzt bin ich auf der falschen Seite, genau, der die Schuld oder die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten. Das hört sich ja irgendwie ein bisschen komisch an. Also da hat Normatus irgendwas verbrochen und dein Sohn oder der Enkelsohn wird dafür bestraft. Das ist ja irgendwie, was kann ich dafür, was mein Papa gemacht hat? Wie heißt das denn jetzt? Und letztendlich müssen wir vorher wissen, in 5. Mose steht es auch, in Jeremia 32, Vers 19 lese ich nur vor. Da geht es auch vorher, nee, ich lese es doch vor, weil es einfach sich auch immer wiederholt. Ach Herr Jahwe, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht und deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich, der du Gnade übst an Tausenden und die Schuld der Väter vergehst in den Schoß ihrer Kinder nach ihnen. Du großer, mächtiger Gott, dessen Name Herr der Herrscher ist, groß an Rat und mächtig an Tat. Du, dessen Augen über alle Wege der Menschenkinder offen sind, um jedem nach seinen Wegen und nach der Frucht seiner Taten zu geben. Also jeder steht schon für seine eigene Schuld, für das, was wir tun, was wir denken und sagen gerade. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir das angenommen haben, dann hat er das für uns getragen. Aber wir sind dafür zuständig. Vielleicht ist mit der Stelle gemeint, der die Schuld heimsucht. Wir wissen, Schuld der Eltern, wer hat Auswirkungen auf die Kinder? Wenn ich mich falsch verhalte, wenn ich Drogen nehme, wenn ich mich in Abhängigkeit begebe, hat das Einfluss auf meine Kinder? Da könnt ihr selber überlegen, was das alles sein könnte. Und Sünde, wie oft kann man auch sagen, ist das vielleicht doch irgendwie vererbbar? Dass wie der Vater so der Sohn ist, so lapidar dahingesagte Sätze, aber letztendlich spiegeln sie ja manchmal das wider. Man will gar nicht so werden wie vielleicht die Eltern, weil man gemerkt hat, irgendwie ein Bereich, das ist nicht so. Also von unseren Kindern werden wir immer sehr genau beurteilt und sehen, was alles nicht richtig ist. Und vielleicht haben wir das selber auch mal gesagt und landen dann trotzdem vielleicht in der gleichen Schiene und machen es genauso. Und vielleicht ist damit auch gemeint, jede Generation trägt ihre eigenen Sünden auch selber. Also Diebstahl, bei meinem Opa war Diebstahl verboten, aber beim Papa auch, bei mir auch. Also letztendlich, die Schuld, die verändert sich in dem Sinne nicht. Die bleibt gleich und jeder muss dafür gerade stehen. Und es hat Auswirkungen. Und in Hebräer 12 steht, dass Gott erzieht. Ne, wen Gott liebt, den züchtigt er. Manchmal wollen wir das vielleicht gar nicht hören, weil das ja, das ist irgendwie nicht schön ist. Wie sollen wir das an Menschen verkaufen, die noch nicht an Jesus glauben, dass er uns erzieht? Das steht dann mit Zucht und keine Ahnung, den er schlägt. Das steht in Gottes Wort drin. Ne? Aber was ist damit gemeint? Es hat Auswirkungen, wenn wir uns verhalten. Ich meine, wir erziehen unsere Kinder auch. Das heißt, wir wollen, dass sie auf die richtige Bahn kriegen. Und manchmal muss man sagen, hier, da ist eine Grenze, das nicht. Das geht nicht. Und genauso macht Gott das auch. Und auch da wieder, es ist nicht, weil Gott selbstgerecht ist, sondern einfach aus Liebe möchte er, dass sich Dinge verändern. Und vielleicht nebenbei gesagt, Sünde selber ist schon auch Strafe an sich. Wenn man fremd geht, dann zerstört man Beziehungen. Ja, Sünde macht kaputt. Wenn ich von Freunden was klaue, was wegnehme, es kommt raus, ist ein Vertrauensbruch da. Also es hat schon Folgen. Und dessen müssen wir uns einfach auch klar sein. Und wenn man den Satz vielleicht auch noch umdreht, er sucht die Schuld heim an der dritten und vierten. Aber vorher steht der Tausenden bewahrt, nämlich die Gnade. Die dritten und vierten, sage ich mal, das ist ja eine kleinere Menge, aber das Grundprinzip ist Gnade und Erbarmen. Vielleicht, wenn man sich das so als Waage vorstellt, da ist die Gerechtigkeit und das Erbarmen, dann können wir in Jakobus 2, Vers 13 nachlesen, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, also die Gerechtigkeit. Also das Erbarmen, es wiegt mehr, es ist schwerer. Das ist Gottes Charakter. Gnade und Erbarmen. vielleicht auch da nochmal, wenn wir uns die Geschichte mit Israel wieder in den Kopf rufen. Sie haben ja Angst, sie wollen nicht in dieses Land rein. Lieber nach Ägypten zurück. Mose erledigen wir, wir machen das alles neu. Sie haben überhaupt kein Vertrauen zu dem, obwohl sie schon so viel gemeinsam mit Gott erlebt haben und die Führung auch von Mose erlebt haben, wie es gut ist, ihm da auch zu vertrauen. Und Gott sagt, ich vernichte euch, komm, wir machen einen Neustart. Und Mose erinnert Gott ja, nee, macht das nicht, was sagen dann die anderen? Es gibt schon Konsequenzen, 40 Jahre Wüstenwanderung, die Kinder leiden unter den Entscheidungen von den Eltern, unter den Fehlern. Sie wählen den Fluch statt den Segen. Ja, das stimmt. Und da sieht man, Sünde ist absolut unbarmherzig. Und wir müssen Sünde ernst nehmen. Wir können das nicht einfach so abtun und sagen, naja, wir haben ja Vergebung, dann ist das so passiert. Das nicht. Aber Jahwe ist barmherzig. Er lässt sich gereuen. Sie dürfen am Ende doch in das Gelobte Land. Er hätte auch sagen können, nee, mache ich nicht mehr, weil finde ich irgendwie doof von euch oder ihr verhaltet euch nicht richtig. Seine Einstellung, seine Grundeinstellung ist Barmherzigkeit. Es gibt Vergebung, ein Neuanfang und Heilung für das Volk, aber halt auch für uns. Wir wollen ja aus der Geschichte was lernen. Also für uns als Gemeinde, für mich, für dich. Es gibt Vergebung, Neuanfang und Heilung. Und da muss ich unbedingt aus Römer noch vorlesen. Johann, du könntest das wahrscheinlich einfach so zitieren. Römer 2, 3, Vers 22. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber dann geht es ja weiter. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Jesus stirbt am Passafest als das Opferlamm, als vollkommenes Opfer und schenkt am Kreuz diese Gnade und diese Gerechtigkeit. Das, was du vorhin bei der PowerPoint hattest, Silas, dieses Spannungsfeld, das löst Gott selber. Jahwe rettet Jesus. Das ist sein Name. Er regelt das Problem selber. Er hat diesen Bund geschlossen mit sich um sein Volk, um die Gemeinde zu sich zu ziehen, damit wir Gemeinschaft in Ewigkeit mit ihm haben können. Und dann die Frage nach dem Freundebuch, wenn man Gott kennenlernt, dann können wir sagen, so ist Gott. Das sind diese Punkte, die wir über ihn sagen können. Er ist barmherzig und gnädig und treu. Er vergibt. Und noch die ganzen anderen Punkte. Und dann kommen wir zum Schluss. Wie endet kurzfristig erstmal diese Begegnung? Moses Reaktion steht dann in 2. Mose 34, Vers 8. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an. Das ist seine Reaktion darauf, wie er Gott kennenlernt. Anbetung. Also in dem Moment, aber letztendlich ein lebenslanges Staunen über Gott, wie er ist, wie sein Charakter ist, weil er Jahwe ist. Und für uns heißt das, wenn wir dazugehören, dann tragen wir seinen Namen in uns. Egal, wo wir sind, ob wir jetzt hier sitzen oder gleich beim Kaffee oder nachher, wenn man sich irgendwie mit Freunden oder Familie trifft oder morgen zur Arbeit geht oder in den Urlaub fährt, völlig egal. Egal, wo wir hingehen, wir tragen seinen Namen. Wir sind auf sein Aushängeschild. Und da geht auch ein Stück weit das mit einher, dass wir gottesfürchtig leben sollen, dass wir anbetend leben sollen, barmherzig und gnädig sein, langsam zum Zorn, auch reich an Gnade und Treue. Aber wie gesagt, nicht aus uns heraus, das können wir nicht, dann scheitern wir. Und wenn du aber noch nicht dazu gehörst, weil du sagst, die Entscheidung habe ich ja so noch gar nicht getroffen, dann absolut herzliche Einladung, Gott noch näher, intensiver kennenzulernen. Lass dich darauf ein. Nimm dir die Zeit und dann verschieb den Moment nicht. Das passiert so schnell. Dann ist gleich zu Ende. Wir singen noch ein Lied und dann gibt es noch eine Abkündigung und dann gehen wir Kaffee trinken und dann quatscht uns einer irgendwie an über was anderes. Wie waren die Fußballergebnisse oder sonstiges? Und das ist, zack, ist das schnell weg. Der Feind kommt, will das rauben. Lass die Chance nicht an dir vorübergehen, diesen Moment. Vielleicht such das Gespräch auf unsere Ältesten zu. Gott wartet auf dich. Er hat dich lieb. Ich würde gerne einmal zum Abschluss noch mit uns beten. Vater, du bist barmherzig, gnädig und treu, du vergibst gerne. Das ist dein Charakter. Wir können von Anfang an in deinem Wort lesen, auch schon ganz vorne, wenn wir vorne anfangen. Aber wie ein roter Faden zieht sich das letztendlich durch, wer du bist und wie du bist. Das ist dein Name, dafür stehst du. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns ganz neu begegnest, dass wir uns auch die Zeit nehmen, dich näher kennenzulernen. Und wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind, auch Mose hatte schon viel erlebt, dass wir immer wieder neu bereit sind, dir aufs Neue zu begegnen und sagen, wer bist du eigentlich? Ich möchte dich noch mehr kennenlernen. Stille diesen Durst in mir, bis ich dann schlussendlich wirklich vor dir stehe und dich sehe von Angesicht zu Angesicht. Trag uns dahin durch und ja, versiegle das, was richtig war, auch von den Worten jetzt, dass es in den Herzen aufgeht und weitere Frucht bringt. Dir allein sei die Ehre und die Anbetung. Amen.